Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zur Folge 44 vom Podcast Berufsjugendlich. An den Mikrofonen wie gewohnt Jendrik.
Und Anna, hallo.
Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. Und ganz zu Beginn, Anna, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du hattest Geburtstag, bist wieder ein Jahr älter geworden. Ich hoffe, du hattest einen tollen Geburtstag, aber auch deine letzten zwei Wochen, dass die einigermaßen angenehm waren. Ich vermute, und wer dir folgt, weiß das ja, du warst viel unterwegs.
Ich hatte einen zauberhaften Geburtstag und ich war verhältnismäßig wenig unterwegs, aber ja, ich war unterwegs. Mein Geburtstag war toll. Natürlich habe ich an meinem Geburtstag gearbeitet. Ich habe die Vorstellung einer Studie der Bildungsgewerkschaft GEW zum Thema Fachkräfte im Ganztag moderiert. Das war eine tolle Geburtstagsparty, ne? Mit so einem großen Publikum, das nur nach vorne guckt und mir zuguckt. Ja, nee, Spaß. Also es waren auch spannende Studienergebnisse auf jeden Fall. Abends waren dann Freundinnen für veganes Chili und alkoholfreies Bier und Limo bei mir zu Gast. Und ich habe eine selbstgebackene vegane Benjamin-Blümchen-Torte erhalten.
Wow, geil.
Das war wirklich, also ich hatte vor Monaten mal das Rezept gesehen und dachte so, sind wir mal ehrlich, Benjamin-Blümchen-Torten sehen niedlich aus und wir freuen uns immer alle drüber. Geschmacklich geht's so eigentlich, aber diese Torte war geschmacklich der absolute Hammer, weil selbst gebacken und mit Streuseln. Und ich habe auch noch ein Stück, das ich jetzt gleich nach dieser Podcast-Aufnahme wahrscheinlich zum Frühstück essen werde. Und vergangene Woche habe ich noch in Jena unterrichtet. Das hatte ich in der vergangenen Folge gesagt. Ein Seminar, das ich alle zwei Jahre mache zum Thema Medienethik und Jugendmedienschutz. Und das ist schon, ich merke das immer wieder, so ein tolles Thema. Ich arbeite ja auch viel so im Bereich Jugendmedienschutz und man kann damit so aktuellen Beispielen, die einem gerade auf TikTok entgegensegeln, ganz gut arbeiten. Und dann kann ich auch meinen TikTok-Konsum damit ein bisschen rechtfertigen. Wir haben unter anderem über Songtexte und Lyrics von Ikimel diskutiert. Das hören die jungen Leute ja gerade. Und es macht dann Spaß, einerseits die Wissenschaft mit der Jugendarbeit, Jugendhilfe, aber eben auch mit Popkultur zu vermischen. Wie war es bei dir? Ich glaube, bei dir war auch musikalisch ein bisschen was los.
Ja, musikalisch vorbereitend. Das Musikalische kommt dann jetzt erst noch. Also ich zehre immer noch von dem zweiwöchigen Österreich-Urlaub. Ich fühle mich immer noch so, die Entspannung ist noch nicht ganz weg und trotzdem wieder so ein leichtes Stresslevel, aber das finde ich ja super. Also da bin ich ja produktiv, also wieder voll im Geschehen angekommen. Wir haben jugendpolitischen Ausschuss, wir hatten Antirassismus-Treffen, Koordination im Vorsitz des Verbandes, weil wir eine neue Vorsitzende haben. Da müssen Abläufe eingeschliffen werden, wer redet wann mit wem. Im Landesjugendring NRW geht es viel auch um strukturelle Fragen. Da sind wir viel in Gesprächen. Im November ist Wahl des Vorsitzes. War auf einer Demo Bass gegen Hass hier in Essen. Das war irgendwie cool. Das hat Spaß gemacht. Da könnte ich noch ganz viel drüber reden. Ist heute nicht unser Thema. Landesjugendhilfeausschussbesetzung. Wen wollen wir da eigentlich nominieren über den Landesjugendring? Das sind so Diskussionen, die gerade an sind. Und das meinst du wahrscheinlich, meine Open Stages habe ich geplant, denn nächste Woche geht's wieder zweimal auf die Bühne. Dann haben wir eine Jubiläumsshow, also wir haben jetzt bald 5 Shows in 4 Wochen und das wird schon schön. Ich freue mich sehr darauf.
Das klingt total super. Bin sehr gespannt, davon zu hören und zu lesen. Auf deinem Instagram-Account berichtest du ja immer wieder drüber.
Das ist korrekt. Vergangene Folge, vor 2 Wochen ging es ja um den Wehrdienst. Das war übrigens eine der erfolgreichsten Folgen bisher in den 44 Folgen. Also vielen Dank für alle, die das gehört und ja auch geteilt haben. Auch da wollten wir eigentlich über das Thema kommunale Jugendpolitik sprechen, haben aber aufgrund der Aktualität Wehrdienst vorgezogen. Und heute geht es aber genau um dieses Thema kommunale Jugendpolitik. Und wenn dieser Podcast erscheint, dann ist die Kommunalwahl in NRW erst wenige Stunden alt. Wir nehmen hier heute auf, am Sonntag ist es 9.41 Uhr. Also die ersten Menschen waren vermutlich schon im Wahllokal. Andere, wie ich, gehen erst später noch. Und wir schalten uns heute Abend auch nochmal zusammen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieser Folge dran, denn da sprechen wir nochmal ganz kurz über die Ergebnisse, die bis dahin schon zustande gekommen sind. Wir haben uns schon länger vorgenommen, mal über das Thema zu sprechen, heute ist es endlich soweit, auch eben aus Anlass der Kommunalwahl, aber auch eben, weil wir die Rolle von Jugendpolitik auf kommunaler Ebene auch für unterschätzt halten. Warum? Das hört ihr im Verlauf der Folge. Aber zuerst mal die Basics. Was ist denn eigentlich kommunale Jugendpolitik? Und wenn man da mal das Wort Jugendpolitik rausnimmt, das haben wir schon ausführlich erklärt in Folge 1 von unserem Podcast. Also wenn ihr mal ganz runter scrollt zu Folge 1, bekommt ihr eine ganze Folge zu dieser Definition nochmal kurz zusammengefasst. Wenn wir über Jugendpolitik reden, dann meinen wir damit erstmal einen Teilbereich der Politik, der sich ganz gezielt auch mit den Lebenslagen von jungen Menschen beschäftigt, so zwischen 12 und 27 Jahren. Es ist aber eine Querschnittsaufgabe. Es ist in allen politischen Bereichen relevant. Und wenn wir das dann auf kommunale Jugendpolitik übertragen, dann geht es vor allem darum, so die Gesamtheit der politischen Entscheidungen, Strategien oder auch Maßnahmen auf der kommunalen Ebene, also in der Stadt, in der Gemeinde oder auch im Kreis, also all das, was heute eben auch in NRW gewählt wird, und dort zu schauen, dass die Lebensbedingungen junger Menschen vor Ort besser werden. Also ganz konkret an der Basis, wie man auch sagen könnte, lokal verankert, lebensweltorientiert mit Beteiligung. Da geht es dann um ganz praktische Fragen. Haben wir genügend Jugendräume, Sportplätze, sichere Fahrradwege, strukturelle Themen? Wie sieht's mit der Qualität von Schulen aus? Und ein Dauerbrenner, Anbindung von Bus und Bahn. Wann komme ich eigentlich noch nach Hause? Wann komme ich irgendwo hin? Förderung von Vereinen und Projekten, Skatepark, Jugendzentren. All das, was man so kennt und was total wichtig ist. Und eben, habe es eben angedeutet, Schule, weil die Kommunen eben oft auch Schulträger sind.
Ja, das wird ganz häufig vernachlässigt und hat übrigens auch Auswirkungen auf so Fragen wie Jugendbeteiligung an Schule. Das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber darf man, glaube ich, an der Stelle auch nicht vergessen, dass das auch ein Teil von kommunaler Jugendpolitik ist. Ich schaue mir ja ganz gerne erstmal Begrifflichkeiten an. Kommunale Jugendpolitik ist ein irgendwie sperriger Begriff. Deshalb würde ich den auch gerne nochmal nicht nur aus der jugendpolitischen Sicht, sondern auch aus der kommunalen Sicht beleuchten. Denn das ist nachher entscheidend dafür, wie man kommunale Jugendpolitik versteht. Rechtlich bezeichnet eine Kommune eben nicht eine WG, wo viele Menschen zusammenleben und jeder tut irgendwie, was er will. Das wird ja häufig auch mit so einem Begriff von Kommune verbunden, sondern es ist die kleinste Verwaltungseinheit des Staates, also eine Gemeinde oder eine Stadt oder eben ein Kreis. Kommunen, also vom Gemeinsamen, dem Lateinischen communitas. Kommunen besitzen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf Selbstverwaltung. Das steht in Artikel 28 im Grundgesetz. Dazu gehören dann eben Aufgaben wie Schulträgerschaft, du hast es gerade genannt, aber auch sowas wie Bauleitplanung, Wasserversorgung oder Kulturförderung. Und was ganz viele nicht verstehen, ist, dass in der Kommune sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden können. Also es ist nicht so, dass im Bundestag alles entschieden wird, was nachher in der Kommune im Einzelnen entschieden wird, sondern auch da gilt ja ein Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, immer die kleinste Einheit entscheidet und führt aus. Und die Selbstverwaltung ist ein ganz zentrales Recht und es ist ein sehr gutes Recht, kann man auch sagen, weil wir nicht nur im Föderalismus leben, sondern eben auch, weil Kommunen dadurch so unterschiedlich sein können und sich auf die Bedürfnisse der Menschen, die in dieser Gebietskörperschaft, in dieser Kommune leben, ausrichten können. Eine Kommune handelt durch ihre Organe. Das ist das, was heute in NRW gewählt wird, in der Regel durch den Kommunalen Rat, die sogenannte Vertretungskörperschaft und den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Jetzt werden ja auch in NRW OberbürgermeisterInnen gewählt. In Nordrhein-Westfalen gibt es nur in kreisfreien Städten OberbürgermeisterInnen. Ansonsten ist es je nach Bundesland unterschiedlich, wann eine Kommune einen Oberbürgermeister hat. Das hängt von den Einwohnerzahlen ab oder von der Historie einer Kommune. In vielen kleinen Kommunen, ganz kleinen Kommunen gibt es eben zum Beispiel auch ehrenamtliche BürgermeisterInnen. Und jetzt kommt die Hammerzahl. In Deutschland gibt es insgesamt, Stand jetzt, 10.751 Kommunen, also knapp 11.000 kleine Königreiche, würde ich mal sagen. Und die meisten Kommunen sind gar nicht so groß in Deutschland. Die meisten Kommunen hatten zuletzt zwischen 1.000 und 1.999 EinwohnerInnen, das ist so eine statistische Zahl, also sind eigentlich recht überschaubar. Es geht um ganz, ganz, ganz viele kleine Kommunen, in denen gar nicht so viele Menschen leben, aber in denen sehr viel entschieden werden kann. Und ich glaube, wir gucken ganz häufig nicht genug drauf oder nur, wenn die Kommunen wieder pleite sind und es um Migrationspolitik geht und die Bundespolitik sagt, oh, die armen Kommunen, wir müssen die Migration eindämmen, verzeiht mir kurz diesen Exkurs, weil wir gar nicht darauf schauen, was Kommunen eigentlich alles wahnsinnig Tolles leisten, weil da Zivilgesellschaft und Demokratie wirklich atmet und lebt. Deshalb ist mir das Thema Kommune sehr, sehr wichtig.
Jetzt haben wir ja das Ganze mal definiert, Kommune, Jugendpolitik, kommunale Jugendpolitik. Aber lass uns doch mal einmal auf die persönliche Ebene zurückgehen. Was bedeutet denn eigentlich Kommunalpolitik für dich, wenn du da so dran denkst? Und wann hast du damit das erste Mal eigentlich Berührungspunkte gehabt?
Vermutlich an dem Tag oder kurz nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Also ja. Ich glaube, also klingt doof, aber das ist der Punkt, den viele vergessen. Kommune ist überall und es sind die kommunalen Verwaltungen, die Geburtsurkunden ausstellen. Das nicht basiert nicht auf der Bundesebene, sondern das ist die Sachbearbeiterin auf dem Bürgeramt, die bestätigt, dass ich auf die Welt gekommen bin. Mein Vater war und ist in der Kommunalpolitik in meinem Heimatort engagiert und ich erinnere mich so ganz grob, als ich jetzt für die Folge recherchiert habe, an ein Foto von ihm auf dem Fahrrad mit meinem Bruder auf dem Fahrrad sitzt. Da hat er nämlich für die Kommunalwahlen kandidiert, für die CDU im Übrigen. Also wenn die Leute mal denken, hier, ich komme aus so einer linken Familie, ich komme aus einer katholischen Familie, aber genau, mein Vater ist schon sehr, sehr lange Mitglied in der CDU und liebe Grüße, weil ich weiß, dass mein Vater als allererstes immer morgens, montags morgens diese Folge hört. Insofern hatte ich schon immer irgendwas mit Kommunalpolitik zu tun, aber so richtig reingefuchst, möchte ich ehrlich sein, habe ich mich eigentlich erst in das Thema Kommunalpolitik so vor 10 Jahren, als ich Jugendpolitik zu meinem Job gemacht habe und die Wissenschaft verlassen habe. Und da habe ich unter anderem als Referentin an der Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Und da haben mein bester Freund und Kollege Nils und ich 16 Referenzkommunen in ganz Deutschland bei der Implementierung von jugendpolitischen Strategien unterstützt. Vielleicht habt ihr von dem Projekt schon mal gehört, das heißt Jugendgerechte Kommunen, die Broschüre ist immer noch überall im Umlauf und es ist witzig, weil ich sie immer bei irgendwelchen Veranstaltungen auf so Auslagetischen sehe und denke, ach, das ist ja lustig, schaut mal ins Impressum, da steht mein Name drin. Genau, und ich habe auf den heutigen Tag, den 14. September, ich kann es selber schon nicht mehr hören, Jendrik, ich habe so hingefiebert, obwohl ich nicht in NRW lebe, aber ich hatte und habe den Hut für die Kampagne Ohne dich wird's nix der LAG Kommunale Jugendringe NRW auf und ja, heute ist der Tag, das kann es noch gar nicht glauben. Also Kommunalpolitik bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich liebe Kommunalpolitik und ich liebe übrigens auch kommunale Verwaltung und ich halte sie für komplett unterschätzt. Aber es ist eben auch ein Nerd-Thema. Das ist mir schon auch klar. Aber mein Anliegen ist, aus diesem Nerd-Thema ein nahbares Thema zu machen, das zu übersetzen und deutlich zu machen, wie viel Power eigentlich in Kommunalpolitik steckt. Und du bist ja eigentlich auch ein Kommunalpolitik-Nerd.
Ja, eigentlich schon. Und ich erinnere mich vor allem an schöne Spaziergänge mit meinen Eltern zur alten Schule in Niedermark. Das ist so ein kleiner Stadtteil von Lengerich. Und da war immer das Wahllokal, heute nicht mehr, aber früher schon. Und da sind wir immer hingewandert und ich wusste, meine Eltern kreuzen da irgendwie was an und verstecken sich hinter so einer Wand, dass man das auch nicht sieht. Und alles war irgendwie so ganz, also da ist ja immer nie eine richtig coole Stimmung drin. Alles ist so ruhig und bloß nicht, ne, dass bloß nicht jemand sieht, wo man das Kreuz macht. Und da erinnere ich mich dran. Und ich habe dann noch früher nie richtig verstanden, was passiert da, auch wenn meine Eltern schon versucht haben, mir das zu erklären. Sie gehen auch immer wählen, machen das heute auch noch, werden sie wahrscheinlich zu einer anderen Schule wandern. Schöne Grüße, wenn ihr das hört. Und wir haben dann immer vor der Tür gewartet, meine Schwester und ich, und sind dann wieder mit zurückgelaufen. Und das Interesse kam dann eher so über das Jugendforum vom Jugendzentrum, über die SchülerInnenvertretung auf der weiterführenden Schule, wo ich dann irgendwie teil sein durfte. Irgendwann dann im Stadtjugendring, da war ich mal Schriftführer, ganz kleiner Stadtjugendring, durfte ich Protokolle schreiben. Also wenn ich mal was für die Vita und Stadtjugendringe brauche, kann ich da Schriftführer Stadtjugendring Lengerich schreiben. Wow,
Wahnsinn. Wow, aber ganz ehrlich, ich merke das hier im politischen Berlin, wo ich so mit so Agenturen und so zusammen habe, die kaum dazu in der Lage sind, für viel Geld ordentliche Protokolle zu schreiben. Und ich denke mir, hey, ich habe mit 16 in der Leiterinnenrunde meiner Heimatpfarrei gelernt, ja, wie man Protokolle schreibt. Also ja, das ist schon ein Skill.
Damals gab es ja eben auch noch keine KI oder ChatGPT, die dann irgendwie das Ganze geglättet hat und so. Heute schreibe ich ja oft nur noch Notizen und packe das dann da rein. Aber ja, genau. Und dann kam vor allem im Stadtmarketingverein, wo ich mich engagiert habe, wo dann später auch der Vorsitzende dann Bürgermeister geworden ist, da wurde ich irgendwie auch so ein bisschen noch mehr kommunal da politisiert und habe mich halt an Stellen engagiert, die außerhalb der Partei waren. Aber kommunale Jugendpolitik ist ja eben oft auch Sachen, die außerhalb von Parteien passieren. Und mit dem Job dann vor 4 Jahren, wo ich dann auch dafür zuständig war, ist es dann natürlich intensiver geworden, weil man ja auch den ganzen Tag Zeit hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist ziemlich cool. Wer macht eigentlich kommunale Jugendpolitik? Auch das können wir uns fragen. Und im besten Fall ist die Antwort alle. Alle in einer Kommune müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche unter guten Rahmenbedingungen aufwachsen. Also die entscheidende Frage ist eigentlich dann, wer hat dann in der Kommune dafür den Hut auf?
Ja, es gibt so ein paar, die ganz besonders den Hut aufhaben sollten. Wir gehen jetzt hier nicht in alle Details. Sorry, es ist ein Nerd-Podcast, es hören hier noch krassere Nerds, als wir es sind, zu. Aber wir nennen mal grob 3 wichtige Akteure. Das eine, der Kommunale Rat, Gemeinderat, Stadtrat, beschließt im Rahmen dessen, für was er zuständig ist. Ne? Also er beschließt rechtliche Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, beschließt Anträge, die wiederum ganz konkrete Auswirkungen haben auf das, wie Kinder und Jugendliche in einer Kommune aufwachsen. Und da geht es wirklich vom Zebrastreifen bis hin zur Farbe der Schulmensa. Da ist wirklich so alles dabei. Und übrigens auch Themen, bei denen kommunale Räte denken, dass das gar nichts mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Auch die haben meistens Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Deshalb muss man sich es genauer angucken. Noch ganz kurz, Mitglieder in kommunalen Räten sind übrigens Ehrenamtliche. Das sind Ehrenamtliche, die kriegen dafür Aufwandsentschädigungen, aber das ist nichts, womit man ein grandioses Leben führen kann. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit und es sind ganz selten junge Menschen. Es werden mehr, aber es sind selten junge Menschen. Das heißt, der Kommunale Rat beschließt Dinge, die Kommunalverwaltung berät die Politik und setzt die Beschlüsse dann auf der Basis des geltenden Rechts um. Und ja, da geht es auch um Rechte von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, kommunale Verwaltung macht auch irgendwie Kommunalpolitik, weil sie sich an so einer Schnittstelle befindet, in einer ganz relevanten Übersetzungsposition zwischen dem, was die Bewohnerinnen, die Einwohnerinnen wollen und auch an Bedürfnissen haben und dem, was die Politik beschlossen hat. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Gremium, das kommunale Jugendpolitik macht. Jendrik, du hast es gerade gesagt, kommunale Jugendpolitik wird auch außerhalb von diesen Gremien gemacht. Klar, aber das ist ganz wichtig. Wir reden vom Jugendhilfeausschuss. Ein sogenannter Ausschuss besonderen Rechts und seit 1990 im 8. Sozialgesetzbuch im SGB 8 gesetzlich vorgeschrieben. Keine Kommune kann sich um den Jugendhilfeausschuss drücken. Jede Kommune der 11.000 Kommunen in Deutschland muss einen Jugendhilfeausschuss haben. So. Und das ist historisch übrigens sehr spannend, weil der Jugendhilfeausschuss in seinen Grundsätzen bis in die Weimarer Republik zurückreicht. Also das ist keine neue Erfindung, dass ein Ausschuss sich nur mit, früher hieß es dann so, die Wohlfahrt, mit der Wohlfahrt beschäftigt, jetzt eben mit Kinder- und Jugendhilfe. Und Jugendhilfeausschüsse beschäftigen sich mit der Jugendhilfeplanung, also wohin geht wie viel Geld, was für Bedarfe gibt es in einer Kommune, wie ist zum Beispiel die Sozialstruktur in einer Kommune, gibt es da Kinder mit oder Familien, die einen besonderen Bedarf haben? Gibt es da besondere bauliche Fragen? Der Jugendhilfeausschuss beschäftigt sich mit der Förderung der freien Jugendhilfe, aber diskutiert eben auch ganz aktuelle Probleme junger Menschen und ihrer Familien, zum Beispiel Kita, Ganztag, Hilfen zur Erziehung, aber auch Jugendarbeit und die Förderung von Jugendverbänden und Jugendringen und das Thema Jugendbeteiligung. Wir unterscheiden zwischen stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitgliedern. Stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sind Vertreterinnen aus dem Rat, also gewählte Politikerinnen. Und die Anzahl dieser Politikerinnen bestimmt sich je nachdem, wie viele Sitze sie in diesem Rat haben. Da geht es um das Hare-Niemeyer-System. Liebe Grüße auch an die Jugendverbandsnerds, die sich damit beschäftigen. Und jetzt wird's special. Der andere Teil des Jugendhilfeausschusses, das sind VertreterInnen von freien Trägern der Jugendhilfe. Und das ist einzigartig, weil die sind gleichrangig. Also die haben gleiches Stimmrecht. Es ist nicht so, dass die Politik das dann einfach so vom Tisch wischen kann. Das ist was sehr Besonderes. Und der Jugendhilfeausschuss ist auch deshalb spannend, weil er ist Teil des Jugendamtes. Also das Jugendamt, ein kommunales Jugendamt, besteht per Gesetz aus einem Verwaltungsteil. Und das ist das, was wir ganz häufig wahrnehmen. Das Jugendamt, das die Kinder wegnimmt. Das Jugendamt, das irgendwelche komischen Dinge tut. Das stimmt aber nicht ganz, weil die andere Hälfte des Jugendamtes ist der Jugendhilfeausschuss. Und da sitzen im Zweifelsfall auch unsere eigenen Leute drin. Also da sitzen eben auch Menschen drin aus Jugendverbänden, aus der Wohlfahrt. Und der Jugendhilfeausschuss ist auch deshalb ein Ausschuss besonderen Rechts, denn er ist der einzige Ausschuss, der sich mit Anträgen direkt an den Rat wenden darf. Und die Anträge müssen beraten werden. Jeder Antrag aus dem Jugendhilfeausschuss, der in einem Gemeinderat landet, muss beraten werden. Und Politik hasst diesen Trick. Sie hassen es teilweise, dass im Jugendhilfeausschuss dann auch aus fachlicher Sicht Dinge beurteilt werden, wie es Kindern und Jugendlichen wirklich geht und was die wirklich brauchen. Und dann muss sich ein kommunaler Rat damit beschäftigen. Und das gefällt ihnen meistens nicht, weil wie willst du gegen fachliche und vor allen Dingen gegen Statistiken zum Beispiel ankämpfen, dass Kinderarmut ein Problem ist, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden wollen. Das Argument, es ist kein Geld da, zieht da eben nicht. Und es gibt eben noch viele nicht stimmberechtigte Mitglieder. Das kommt auf die auf das Bundesland an, wer das nachher ist. In NRW jetzt ganz neu die Änderung der Ausführungsgesetze zum SGB VIII. Deshalb haben Jugendringe jetzt eine gesetzlich verankerte beratende Stimme im Jugendhilfeausschuss, aber auch Jugendselbstvertretungen, herrlich unbestimmter Begriff, aber ist so etwa in die Richtung Kinder- und Jugendparlamente, Kinder- und Jugendräte zu denken. Beratende Stimmen dürfen eben nicht mitstimmen, aber haben genauso viele Rechte und dürfen auch schon 16 sein. Also da ist eigentlich insgesamt auch gar keine Altersspanne drin. Das hat ganz schöne Auswirkungen. Die LAG Jugendringe NRW veröffentlicht da in den kommenden Tagen ein FAQ dazu. Wir verlinken das euch in den Shownotes, aber das wird sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Jendrik, du warst auch mal im Jugendhilfeausschuss?
Nee, tatsächlich bin ich in das Gremium nie reingekommen, hat sich nie ergeben.
Ja. Ja, ist bei mir übrigens ganz genauso, dachte ich gerade. Also ich beschäftige mich super viel mit Jugendhilfeausschüssen, aber jetzt wohne ich in Berlin-Neukölln, hier gibt es ganz viele Leute, die das machen können, dafür brauchen die mich nicht. Und vorher, ehrlich gesagt, wusste ich das auch gar nicht. Dass es gegangen wäre, oder?
Ja, und es war für mich, es wurde früher auch immer als so ein Gremium verkauft, was total strukturell ist, was total unattraktiv für Ehrenamtliche ist. Und da gehen die Leute hin, die richtig Ahnung haben und da wird viel rumgesessen. Also es wurde auch nicht attraktiv verkauft, ehrlich gesagt.
Ja, da glaube ich, werde ich gleich was dazu sagen, weil ich glaube, es könnte auch viel attraktiver verkauft werden. Das ist nämlich eigentlich ganz schön geil, aber irgendwie, genau, ist es eben doch immer noch irgendwie Verwaltung. Ich habe letzte Woche einen Workshop bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Jugendämter Niedersachsen und Bremen gegeben und mit 40 Teilnehmerinnen aus Jugendämtern, also Mitarbeiterinnen aus Jugendämtern, Jugendamtsleitungen und Menschen aus der Jugendhilfe darüber diskutiert, warum Jugendhilfeausschüsse so wahnsinnig unterschätzt werden, warum sie auch wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Das war ein toller Workshop, denn es ist schon ein bisschen absurd, wie viele Dinge der Jugendhilfeausschuss im Sinne junger Menschen tun könnte, aber vor sehr wesentlichen Problemen steht. Klamme Kommunen, Politikerinnen, die sich nicht mit Jugendhilfe auskennen, Jugendämter, die Angst vor der Politik haben und im vorauseilenden Gehorsam agieren, freie Träger, die nicht miteinander, sondern gegeneinander kämpfen und das ewige Monothema Kita und Ganztag, gegen das Jugendverbände, Jugendorganisationen gar nicht ankommen und meistens deshalb von der Tagesordnung fliegen. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Workshop, weil wenn ich solche Workshops gebe vor der Jugendarbeit und in der Jugendhilfe, dann sind die immer so, ja, ganz genau. Und jetzt habe ich ja auch ein bisschen den Jugendämtern eingeschenkt, wo so ihre Schwierigkeiten liegen. Und dann haben die mir alle zugestimmt bei meinen Thesen. Ich dachte so, okay. Jetzt sitzen wahrscheinlich auch die in diesem Workshop, die da Bock drauf haben, sich selbstkritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber gerade nochmal Glück gehabt, würde ich sagen.
Wir merken also, Anna, in der Theorie wird im Jugendhilfeausschuss kommunale Jugendpolitik gemacht. In der Praxis sieht das dann leider doch an der einen oder anderen Stelle anders aus. Wir haben eben schon ein Thema angedeutet und stellen uns die Frage, wie werden denn junge Menschen in Kommunen an allen sie betreffenden Entscheidungen eigentlich beteiligt? Und ein zentraler Bestandteil von kommunaler Jugendpolitik ist eben die Beteiligung. Auch da reden wir im Podcast immer wieder drüber, das Thema Beteiligung an ganz vielen Stellen, an Entscheidungsprozessen. Das bedeutet, dass Jugendliche, junge Menschen eben nicht nur als Zielgruppe betrachtet werden, sondern aktiv MitgestalterInnen in ihrer Stadt oder Gemeinde sind. Und das muss man etwas genauer beleuchten, das Thema Beteiligung oder Interessensvertretung, weil es immer wieder auch Konflikte gibt, naja, unnötige aus unserer Sicht, ehrlich gesagt, aber es gibt sie eben. Und die Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Kommune übernehmen in der Theorie verschiedene Akteure. Beispiele: kommunale Kinder- und Jugendbeauftragte, zum Beispiel in Brandenburg ist das recht groß, es gibt die Ombudsstellen, es gibt noch wenige aktuell auf kommunaler Ebene, wenn dann oft bei freien Trägern angesiedelt, Jugendverbände, Jugendringe oder eben Jugendselbstvertretung. Und zum Thema Jugendringe und Jugendverbände wiederholen wir es immer gerne wieder. Der Gesetzgeber spricht in Paragraph 11 und 12 vom SGB 8 Jugendverbänden und ihren Zusammenschlüssen, also Jugendringe, die Aufgabe zu, eben genau diese Interessen junger Menschen zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, die Kommunen haben eine Förderverpflichtung, aber auch den Anspruch, durch eben diese jugendverbandlichen Prinzipien, die auch dort definiert sind, Selbstorganisation, Partizipation, die Interessen gegenüber der Politik zu vertreten. Also eben freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschüssen, aber eben auch darüber hinaus.
Und Interessenvertretung als Jugendbeteiligung im Sinne von diesen Jugendselbstvertretungen, das ist rechtlich auch sehr unterschiedlich verankert in den sogenannten Kommunalordnungen. Davon gibt es 16 Stück in Deutschland, denn natürlich hat jedes Bundesland im Föderalismus eine eigene Kommunalordnung. Und diese Ordnung bzw. diese Gesetze regeln, was eine Kommune tun muss, was sie tun soll und was sie tun kann. Und je nachdem steckt da übrigens auch eine Förderverpflichtung dahinter. Und natürlich ist das Thema Jugendbeteiligung überall ein wenig anders geregelt, weil Kinder und Jugendliche, wissen wir auch aus der Wahlalterdiskussion, sind ja bekanntermaßen in jedem Bundesland ganz, ganz unterschiedlich. Zwinki zwonki. In keinem Bundesland ist die Einrichtung von Jugendselbstvertretungen im Sinne von Kinder- und Jugendgremien eine kommunale Pflichtaufgabe. Also ihr müsst ein Kinder- und Jugendparlament einrichten. Wohl aber die Jugendbeteiligung an sich. In Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, in Hamburg gibt es sogenannte Muss-Bestimmungen. Wir haben darüber auch schon in diesem Podcast gesprochen, unter anderem in Folge 22 zum Thema Jugendparlamente. Also hört da auch gerne nochmal rein. Und hier beginnt aber auch schon der unnötige Konflikt zwischen Jugendringen, Jugendverbänden und Jugendparlamenten. Meine Perspektive ist, auch als Jugendverbandlerin, es kann niemals genug Menschen oder Organisationen geben, die sich für kommunale Jugendpolitik und für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzen. The more the merrier. Die Realität ist aber, dass immer häufiger zwischen echter und unechter Interessenvertretung unterschieden wird und diese Zuschreibungen zwischen Jugendparlamenten und Jugendringen, Jugendverbänden verlaufen, weil, muss man auch ehrlich sein, Vertreterinnen aus Kinder- und Jugendparlamenten häufig jünger sind als Menschen aus Jugendverbänden und Jugendringen. Und wir heißen ja auch deshalb berufsjugendlich, weil wir die These vertreten, dass Interessenvertretung was anderes ist als Selbstvertretung. Also man kann auch Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten, wenn man jenseits der 18 oder der 27 ist. Der Trick ist, man muss aber schon auch mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen und eine bestimmte Fachlichkeit mitbringen. Es reicht nicht alleine, irgendwann mal selbst jung gewesen zu sein oder selbst eigene Kinder zu haben. Das ist jetzt hier ein bisschen kurz gefasst, aber es geht bei der Beteiligung und auch bei der Interessenvertretung auf kommunaler Ebene ganz häufig eigentlich um Verteilungskämpfe und um Machtkämpfe. Und die braucht's nicht. Weil eigentlich wollen wir alle die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten. Und die Situation in vielen Kommunen, dass kein Geld da ist oder auch adultistische Fragen, dass man einfach Kinder und Jugendliche als Subjekte nicht so ernst nimmt, das führt dann erst dazu, dass dieser Konflikt auf dem Rücken von Organisationen, Kinder- und Jugendparlamenten, Jugendverbänden ausgetragen wird, die eigentlich sich unterhaken sollten. Und das macht es manchmal so schwierig in der kommunalen Jugendpolitik, vor allen Dingen in diesen strukturierten Gremien wie dem Jugendhilfeausschuss, wirklich gut miteinander zu arbeiten, weil im Zweifelsfall geht es um jeden Cent und wir werden gegeneinander aufgehetzt. Und genau, die Vielfalt von Kindern und Jugendlichen kann an dieser Stelle auch gar nicht zum Tragen kommen, finde ich.
Man hört es ja schon raus, Anna. Du findest, dass kommunale Jugendpolitik unterschätzt wird. Hast du auch schon das ein oder andere Mal in dieser Folge gesagt. Jetzt wäre mal die Frage, was meinst du denn eigentlich konkret mit?
Also ich meine damit, dass unterschätzt wird, wie viel Potenzial in kommunaler Jugendpolitik steckt, wenn man es ordentlich machen würde. Also wie so häufig, wir haben hier kein Regelungs-, wir haben ein Umsetzungsproblem. Jugendstudien zeigen, dass junge Menschen ein großes Interesse an Politik haben und sich auch auf unterschiedliche Art und Weisen, Stichwort TikTok, über Politik informieren. aber der Blick geht häufig eher so Richtung Bundespolitik, Richtung Landespolitik. Und das hat auch mit den medialen Diskursen zu tun. Also wir sehen eher, wenn irgendwie Friedrich Merz irgendwas sagt, als wenn unser Bürgermeister was Gutes gesagt hat, weil das kommt, wenn dann maximal in der Regional- oder in der Tageszeitung irgendwie, in der Lokalzeitung vor. Also das hat auch damit was zu tun, wie sichtbar wird, was in Kommunen so los ist. Deshalb wirken Kommunen häufig so piefig. Und für viele junge Menschen ist trotz der Nähe kommunaler Themen zu ihren Lebenswelten das, was da wirklich gemacht wird, total weit weg. Und dadurch ist der Impact, den man auch durch Engagement in der Kommune haben könnte, der wird irgendwie dadurch klein gemacht. Der wird auch klein gemacht, weil es sich eben auch in der medialen Aufmerksamkeitsökonomie nicht so geil verkaufen lässt, dass man gerade ein Straßenfest organisiert hat, bei sich im Sprengel, im Kiez, und damit richtig was für die Demokratie getan hat, sondern es wird eher als besser bewertet, wenn man so die ganz, ganz, ganz großen Dinge macht, die sich auch gut verkaufen. Und da würde ich sagen, das trägt mit dazu bei, dass kommunale Jugendpolitik irgendwie ein bisschen unterschätzt wird. Und auch wenn viele Themen auf kommunaler Ebene junge Menschen direkt betreffen, ne? Schule, Jugendarbeit, Treffplätze. Kommunalpolitik ist ein super hartes Geschäft, Jendrik. Das haben wir jetzt gemerkt in den vergangenen Wochen und Monaten im Wahlkampf in NRW. Eieiei. Also da wurde schon auch mit harten Bandagen gekämpft. Und deshalb ist es auch ein sehr forderndes Ehrenamt, nicht nur für Erwachsene, auch für junge Menschen. Egal ob in der Politik, in der Ratsfraktion, im Jugendhilfeausschuss oder in einem Jugendverband, einem Jugendring oder einem Kinder- und Jugendparlament. Und deshalb möchte ich hier auch eine Sache nicht verschweigen. Ehrenamtlich Engagierte in der Kommunalpolitik sind immer häufiger Angriffen durch rechte und rechtsextreme Akteure ausgesetzt. Also das eine ist, wie viel Arbeit haben sie eh schon mit diesem Ehrenamt? Und dann werden sie auch noch angegriffen. Wir haben jetzt in NRW konkretes Beispiel. Es gab ja sogenannte Kommunalomaten, also digitale Wahlhilfen, so ein bisschen wie Wahlomaten gestaltet. Jugendringe und Jugendverbände haben die selbst gefüllt in ehrenamtlicher Arbeit mit eigenen Thesen. Und durften, weil wie, ne, sie sind freie Träger, die dürfen selber entscheiden, ob sie die AfD mit einbeziehen oder nicht. Die AfD hat das spitz gekriegt und hat teilweise, unter anderem in Mönchengladbach und in Olpe, riesige Kampagnen gestartet, um dort Ehrenamtliche in der kommunalen Jugendpolitik wirklich fertig zu machen und darauf zu gehen, dass sie ja gegen die sogenannte Neutralitätspflicht verstoßen hätten. Also das ist ja auch die Frage, da bleibt... Also das macht dann auch nicht immer Spaß, würde ich sagen, so ein hartes Geschäft. Und dadurch wirkt Kommunalpolitik eben auch super unsexy. Ich glaube, unsere erste Folge hieß Jugendpolitik ist sexy. Also ich würde auch immer sagen, make kommunale Jugendpolitik great and sexy again. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen ist es unsexy. Es klingt nach trockener Verwaltung, langweiligen Gremiensitzungen, nach bockigen Boomern und nach was, was nur wenigen jungen Menschen vorbehalten ist und in der Regel weißen, männlichen und aus gutem Hause, mit guter Bildung stammenden junger Menschen. Und das Problem ist, es ist auch oft so. Machen wir uns nichts vor. Also Kommunalpolitik, aber auch kommunale Jugendpolitik wird von Menschen mit bestimmten Identitäten bestimmt. Und leider denken Politik und Verwaltung auch noch nicht ausreichend darüber nach, wie man das ändern könnte. Im Sinne von sich selbst ändern und nicht nur so tun, als sei man jetzt fancy und modern und Tokenism zu betreiben, sondern wirklich auch zu gucken, verstehen Erwachsene eigentlich in den Gremiensitzungen alles, was hier besprochen wurde, oder sind Erwachsene nur besser darin, so zu tun, als hätten sie verstanden, was da passiert. Also deshalb. Und ich glaube, dass Jugendpolitik, egal auf welcher Ebene, von Vielfalt lebt und Kommunen diese Vielfalt auch brauchen. Stattdessen muss um jeden Cent für Jugendarbeit und Schulausstattung gekämpft werden. Und es sind junge Menschen, die für sich selber kämpfen müssen, weil es nicht genügend Menschen, nicht genügend Berufsjugendliche wie uns gibt, die das machen. Und das ist eigentlich, das merke ich hier in Berlin, da will ich sehr ehrlich sein, ne? Ich wohne in Neukölln und ich wohne in einem Kiez in Neukölln, der sehr nachbarschaftlich ist. Wir kennen uns hier gut, obwohl wir mitten in der Stadt leben. Und so wird eigentlich Demokratie gemacht. Gerade in den kleinen Kommunen. In Kommunen geht es um das Zusammenleben. Hier muss man lernen, auch miteinander zu leben, miteinander zu streiten, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten und Lösungen zu finden. Das ist das Communitas, das Gemeinsame im Gedanke der Kommune. Und das hat Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, wenn es vor Ort läuft. Dann läuft es auch auf anderen Ebenen. Das weißt du aus deinem Engagement, das weiß ich aus meinem Engagement. Die Kommune ist an der Stelle auch das Herzstück der Demokratie. Jetzt wird heute gewählt, Jendrik. Du bist in Essen, du gehst auch gleich wählen. Welche Auswirkungen werden denn die heutigen Kommunalwahlen in NRW auf unser Feld der kommunalen Jugendpolitik haben. Was denkst du, wird da passieren?
Nur ich glaube, das wird jede Menge Auswirkungen haben. So manche, die wir jetzt vielleicht schon erahnen können, andere, die sich erst im Laufe der nächsten Zeit ergeben. Vielleicht sind wir da heute Abend auch schon einen kleinen Schritt weiter, aber es wird viele, viele Sachen geben. Zum Beispiel, wir haben eben über Jugendhilfeausschüsse geredet und die Zusammensetzung derer orientiert sich ja an der Zusammensetzung der Räte. Heißt, dort, wo die AfD besonders stark ist, wird es auch mehr AfD-Mitglieder im Jugendhilfeausschuss geben. Und das wird dann für junge Menschen wirklich zum Problem, wenn es dann um Themen geht wie Jugendförderung oder auch queere Lebenswelten, da noch entsprechend sich für einzusetzen. Wenn die demokratischen Parteien schwächeln, und da ist ja an der einen oder anderen Stelle auch leider von auszugehen, dann gibt es politischen Druck, der immer weiter zunimmt, Jugendbeteiligung überhaupt mal ernst zu nehmen. Das wird dann schwierig. So im Ruhrgebiet ist die SPD ja traditionell stark. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das heute zeigt. Entsprechend, das wirkt sich auf Jugendprojekte, Jugendzentren, auf eine Jugendarbeit aus, wo Fördergelder gebraucht werden. So sind die eigentlich noch gesichert in bestimmten Zusammensetzungen. In Gelsenkirchen kann es sein, dass es eine Mehrheit für den Stadtrat gibt, für die AfD und so weiter. Wir haben die U16-Wahlergebnisse gesehen. Wie repräsentativ war das eigentlich wirklich? Also das mal im Vergleich zu sehen und auch zu schauen, wie haben wir es eigentlich geschafft, auch Menschen und junge Menschen zu mobilisieren, für die Wahl zu motivieren. Das ist ein hartes Brett. Ich habe das Gefühl, dass wir es schon bewegen konnten, eben nicht zuletzt auch aufgrund der LAG-Kampagne und ganz vielen anderen Kampagnen der Jugendverbände, die es da gibt. Also da wurde in meinen Augen wesentlich mehr gemacht als noch vor 5 Jahren. Und das Thema ist auf jeden Fall auf dem Radar mit einem größeren Fokus. Ich bin einfach sehr gespannt und die Auswirkungen sind riesig. Wir müssen, glaube ich, noch mehr Lobbyarbeit dann für dieses Thema machen und noch mehr einsetzen, dem Thema noch mehr Wichtigkeit geben und jetzt nicht sagen, okay, Kommunalwahl ist rum, oh, wir leben jetzt mit den Ergebnissen, oh, sondern gerade jetzt dranbleiben und diesen Drive mitnehmen und dem Thema noch mehr Wichtigkeit geben.
Genau, weil nach der Wahl ist auch immer vor der Wahl. Ja. Also im Zweifelsfall geht es ja auch direkt weiter. Und es stehen ja auch Wahlen in anderen Bundesländern an. Uns hören ja nicht nur Leute aus NRW zu. Ist ja kein NRW-Podcast, sondern Sachsen-Anhalt hat Wahlen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg. Ne? Also es passieren überall noch Wahlen auf verschiedenen Ebenen. Und
Ja, voll. Und Landtagswahlen in 2 Jahren in NRW. Also wirft auch schon seine Schatten voraus. Ich hoffe aber einfach, dass wir nehmen ja nachher nochmal auf und dann sagen können, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gegeben hat. Also Kommunalwahlen sind ja traditionell jetzt nicht so richtig gut besucht, um es mal so zu formulieren. So 51,9% so 2020, was NRW angeht. Also da geht noch was. Also ich will jetzt keine Zahl nennen, aber ich glaube, dass es höher sein wird aktuell.
Ja, so. Wir sind da von Zuversicht und Hoffnung getragen.
Ja, Zuversicht und Hoffnung, das liegt ja auch in der DNA unserer Herkunftsverbände sozusagen. Und ja, dann freue ich mich nächste Woche auch mal wieder in die Heimat zu fahren und zu gucken, wer denn da jetzt eigentlich Bürgermeister geworden ist.
Ja, ich glaube, ja, gendern ist unnötig.
Ja, tatsächlich, genau. Also ja. 38 Minuten voller kommunaler Jugendpolitik. Das Thema wird uns nicht loslassen, weil es ja irgendwie auch Teil unseres Jobs ist, ein großer Teil. Wir gehen jetzt trotzdem mal in die vorläufige Schlusskurve, denn hier nochmal der Hinweis, es gibt noch ein Anhängsel an diese Folge, also nicht gleich nach der Schlusskurve abschalten, sondern noch ein bisschen dranbleiben. Trotzdem die Frage, Anna, 14 Tage im Voraus geschaut, was geht?
Ja, wir werden erstmal die Kampagne Ohne dich wird's nix evaluieren, nicht nur in den kommenden 2 Wochen, sondern auch darüber hinaus. Das war jetzt auch ein ganz schönes Brett und ich bin auch irgendwie, genau, muss jetzt auch vielleicht mal so innerlich ein bisschen runterkommen. Ich moderiere in den kommenden Wochen für das Sozialministerium in Niedersachsen eine Veranstaltung, denn im Land Niedersachsen werden die gesetzlichen Grundlagen für Jugendarbeit nochmal komplett neu angepackt. Das ist ein langer Prozess, da sind viele beteiligt und das wird spannend. Ich freue mich auch immer mehr in anderen Bundesländern über deren Rechtsregelungen zu erfahren. Genau, da bin ich unterwegs. Dann gibt's eine neue Ausgabe des Crashkurses Kommunale Jugendpolitik. Für alle, die wir jetzt angefixt haben, der Crashkurs Kommunale Jugendpolitik der LAG Jugendringe NRW ist für Menschen in NRW, aber man kann auch was darüber hinaus lernen. Ich bin zu Gast digital bei der Stadtjugendpflege in Wolfsburg. Ich merke, ich habe gerade so Niedersachsen-Überhang. Es kommt und geht auch in so Wellen, glaube ich, halte einen Vortrag zu politischer Bildung und Jugendarbeit, dann fahre ich in den Süden, moderiere die Forumstagung politische Bildung, Nachhaltigkeit, Transformation an der PH Weingarten und mache dann einen kurzen Schlenker über den Bodensee, wo ich ja 10 Jahre gelebt habe und die Wettervorhersage ist sehr, sehr gut. Vielleicht, Jendrik, wird es reichen, um einmal kurz in den Bodensee zu springen und einmal kurz zu baden, weil eigentlich das gehört auch so ein bisschen zu mir dazu und da freue ich mich drauf. Und dann steht schon die Fachtagung Kommunale Jugendpolitik NRW vor der Tür, wo sich die ganzen Verrückten treffen, die ganzen Nerds, die sich jetzt mit nichts anderem als kommunale Jugendpolitik und diesen Kommunalwahlen beschäftigt haben. Du wirst leider nicht dabei sein, denn ihr habt eine eigene Veranstaltung von deinem Verband an diesem Wochenende.
Ja, traditionell ist ja immer die Delegiertenversammlung von meinem Verband, also dem CVM, an genau dem Wochenende, wo auch diese Fachtagung ist. Und auch an dem Wochenende, wo ein anderer Verband, wo ich beruflich tätig bin, auch seine Delegiertenkonferenz macht. Also es gibt so Wochenenden im Jahr, da habe ich das Gefühl, da legen alle ihre Versammlung hin. Und wenn man dann als Berufsjugendlicher so mehrere Hüte hat, dann muss man sich immer aufteilen, wie viele Stunden man wann wo ist, wo macht es Sinn, mit welchen Leuten musst du sprechen. Also ich werde an dem Wochenende auch hin und her fahren, aber eben nicht zu eurer Fachtagung. Das ist ziemlich schade.
Du kriegst einen Live-Ticker von mir.
Ein Live-Ticker, ja.
Du kriegst einen Live-Ticker.
Sehr gut, vielen Dank. Ansonsten werde ich in den nächsten 2 Wochen natürlich die Wahlergebnisse irgendwie sortieren, sowohl aus beruflicher Natur, aber auch finde ich es privat in Essen spannend, was hier dann so rauskommt. Wir haben Handlungsfeldgespräch sexuelle Bildung, da haben wir 2 Referentinnen eingestellt, die wir einmal im Jahr mit denen so sprechen, was liegt so an. Da bin ich immer sehr gespannt, was da für Erfahrungen aus den Strukturen dazu kommen. Wir haben KI-Labor, wo wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz und Jugendarbeit beschäftigen auf CVM Deutschland-Ebene. Hauptabschlussklausur Landesjugendring, da freue ich mich, die Menschen zu sehen, aber auch inhaltliche Dinge, eben zum Beispiel Besetzung Landesjugendhilfeausschüsse und natürlich die beiden Bühnen in Lengerich und Essen, die dann anstehen werden. Und ich freue mich natürlich auch auf unsere Delegiertenversammlung, so den Heimatverband mal. Es ist ja schon, weiß nicht, so, du kennst es ja wahrscheinlich auch, mal wieder an die Heimat zurückzukommen und ein Wochenende nur mit Leuten zu verbringen, die alle so das, den eigenen Verband kennen, das eigene Logo tragen und so. Das ist auch immer schön, sich da mal wieder einmal zu erden an der Basis. Die nächste Folge Berufsjugendlich erscheint logischerweise in 14 Tagen am 29. September und vielen Dank an dieser Stelle. Wir lieben eure Sterne auf Spotify und Co. Wir haben 4,9 Sterne, das ist mega.
Das ist phänomenal.
Das ist richtig cool. Kurze Rezensionen sind aber auch cool auf der Plattform eurer Wahl, also vielleicht so 1-2 Sätze und so sehen dann eben auch andere Leute, dass hinter den Sternen auch du steckst, also einer der besten HörerInnen der Welt. Vielen Dank fürs Rezensieren und Zuhören.
Wir verabschieden uns jetzt hier von euch, aber bleibt bitte dran, denn gleich erfahrt ihr mehr darüber, wie die Kommunalwahlen in NRW ausgegangen sind. Ihr hört jetzt gleich unseren Trainer und dann geht's aber nochmal weiter. Jetzt sagen wir erstmal, vorläufig sozusagen, passt gut auf euch auf. Wir hören uns, wir sehen uns und auf bald. Tschüssi.
Tschüss. Ihr hört schon im Hintergrund DJ-Musik. Hat es wohl bei der einen oder anderen Wahlparty geklungen oder klingt es vielleicht auch jetzt immer noch? Es ist 22.10 Uhr und vor einigen Stunden haben die Wahllokale geschlossen, nämlich um 18 Uhr in NRW. Und Stand jetzt sieht es laut Infratest aus, dass wir zu folgendem Ergebnis kommen, NRW-weit gesehen. Die CDU 33,7,1, die Grünen 13,1, FDP 3,6, die AfD 15% und die Linke 5,6. Die CDU feiert sich, hat man auch schon bei Social Media gesehen, als großen Wahlsieger. Ist natürlich schockiert von den hohen AfD-Ergebnissen. Und die haben sich verdreifacht im Vergleich zu 2020. Die Grünen haben 6,9% weniger als 2020. Spannende Ergebnisse, die da NRW-weit rauskamen. Eine Wahlbeteiligung von 56,5%. 2020 waren es noch 51,9. Ich hätte mir ja mehr gewünscht. Vielleicht bin ich da auch naiv bei Kommunalwahlen und so weiter. Ich hatte auch ein bisschen mehr erwartet, aber ich finde es eigentlich trotzdem immer noch schade, dass es diese Wahlbeteiligung entsprechend hat. Ich hätte da eigentlich gerne die 6 vorne gesehen. Aber gut, ist ja kein Wunschkonzert, so eine Wahl.
Irgendwie ja. ist ein Wunschkonzert und irgendwie auch nicht. Jetzt muss man bei Kommunalwahlen sagen, es ist natürlich auch eine sehr starke Personenwahl, weil das Gute bei Kommunalwahlen ist ja, man kennt die Kandidatin, hat auch die Chance, die irgendwie mal kennenzulernen. So durchschnittliche Werte, wie du sie gerade vorgetragen hast, die sich jetzt wahrscheinlich Stand 22 Uhr irgendwas sowieso wieder das sagt relativ wenig aus. Ja, es ist eine starke Personenwahl und das sieht man daran, dass in einigen Kommunen die Zustimmung für den Bürgermeisterkandidaten weit von dem abweicht, was seine Partei an Ergebnissen Du hast da, glaube ich, ein ganz konkretes Beispiel auch vor Augen.
In Westerkappeln, das ist eine Gemeinde in der Nähe meiner Heimat, da hat ein 33-jähriger SPDler das Bürgermeisteramt geholt und hat die CDU-Amtsinhaberin, die das 2 Legislaturen gemacht hat, und hat das Ding mit 55% geholt. Und das Münsterland ist ja an vielen Stellen sowieso sehr schwarz geprägt. Da ist es immer schon was Besonderes, wenn die SPD eine Bürgermeisterwahl dort gewinnt und dann so ein junger Mensch mit einem guten Wahlkampf, also...
Und obwohl
Respekt.
Dort, ja, super, obwohl dort tatsächlich die CDU-Ergebnisse sonst sehr hoch sind.
Ja,
also wir
absolut.
Werden es in den kommenden Tagen in den genauen Ergebnissen auch sehen, wie weit da die Varianzen sind. Es wird Stichwahlen geben, zum Beispiel in Köln hierfür, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, die grüne Kandidatin Berivan Aimas vor dem SPD-Kandidaten Thorsten Burmeester. Und mein Stand ist, dass der CDU-Kandidat Greitemann es stand jetzt nicht mehr in die Stichwahl. Oder in Remscheid, da wird es eine Stichwahl zwischen dem CDU-Kandidaten und dem SPD-Kandidaten. Oder in Bonn zwischen der grünen Amtsinhaberin Katja Dörner und dem CDU-Kandidaten. Und da ist es wiederum sehr spannend. Bonn lagen bei den U16-Wahlen die Grünen ganz weit vorne, dicht gefolgt von den Linken. Aber bei der Jugendwahl, die im Rahmen der Bonner Wahlarena stand, wo die Oberbürgermeisterkandidatinnen sich vorgestellt haben, der CDU-Kandidat total weit vorne und die grüne Amtsinhaberin wiederum nur auf Platz 4. Also ist auch total interessant, sich jetzt auch nochmal anzuschauen, dass wie die Ergebnisse variieren. In U16-Wahlen vor allen Dingen in Städten, kreisfreien Städten und Ballungsgebieten, von dem, wie die Erwachsenenergebnisse aussehen. Ich frage mich, wie wird die CDU agieren in jenen Kommunen, wo es zu einer Stichwahl zwischen SPD und AfD kommt? Wenn ich das richtig sehe, wird es in Duisburg oder auch Gelsenkirchen, wo die AfD auch im Rat nahezu identisch mit der SPD auch. Gelsenkirchen, das hat mir ein bisschen erwartet. Da sprachen auch im Vorfeld einige davon, dass der AfD-Kandidat wahrscheinlich direkt durchmarschiert und es keine Stichwahl mehr geben wird. Jetzt ist, wie wir das auch aus den ostdeutschen Kommunalwahlen kennen, die Frage, wie reagieren die anderen demokratischen Parteien? Schließen die sich zusammen und werfen sozusagen alles auf einen Kandidaten, eine Kandidatin, nur um den AfD-Kandidaten zu verhindern oder nicht? Davon gehe ich eigentlich aus. Das ist auch, würde ich sagen, was worauf sich demokratische Parteien gut einigen können. Und spannend, in Münster liegt der grüne OB-Kandidat vorne, Tillmann Fuchs. Er ist definitiv ein Berufsjugendlicher. Der ist nämlich Jugendamtsleiter aus Steinfurt. Also vielleicht haben wir da auch noch mal die Chance auf so ein kleines Berufsjugendlich-Kommunalpolitik-Jugendpolitik-Interview. Mal gucken, was die Zukunft so bringt, oder?
Voll. In der Stichwahl ist er ja auf jeden Fall da, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Zwei Wahlkreise fehlen noch. Spannend, auf jeden Fall. Wie haben denn junge Menschen eigentlich gewählt? Auch da gibt es schon eine Statistik oder eine Zählung NRW-weit, 16 bis 24 Jahre. Und die stimmen ein bisschen anders ab als die Bevölkerung. CDU liegt vorne, gut, auch bei der Gesamtbevölkerung, SPD aber auch relativ weit vorne, die Grünen sind deutlich schwächer und auch die AfD bleibt spürbar hinter ihrem Landesergebnis. Also auch das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten, aber man kann es auf jeden Fall einmal warnen.
Ja, und da die Frage, sagen wir jetzt so, the kids are all right, also nicht alt right, sondern all right, ja. Haben sozusagen Kinder und Jugendliche in NRW im Gegensatz zu anderen Wahlergebnissen der vergangenen Monate, die wir in anderen Bundesländern gesehen. Sagt das irgendwas aus über die Demokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen in NRW? Ich weiß es ehrlich gesagt. Muss man sich, glaube ich, auch nochmal genauer anschauen, wie das dann im Einzelnen aussieht. Die Berichterstattung wird dann irgendwie anders sein. Das können wir uns auf jeden Fall auch in den Jugendringen und Jugendverbänden, Jugendorganisationen, Kinder- und Jugendparlamenten Also ich glaube, da hat ganz viel gut funktioniert und da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ein Argument weiterhin, Jugendarbeit. Aber da wird es schon zum Problem, denn dort, wo besonders viele AfD-Kandidaten jetzt Ratsmitglieder werden, wirkt sich das natürlich auch aus auf die Zusammensetzung des politischen Teils im Jugendhilfeausschuss. Wir haben das in der Folge so ein bisschen erklärt. Das heißt, ihr könnt es übrigens ausrechnen. Die LAG Jugendringe NRW hat einen Sitzrechner aufgesetzt, wo ihr so insgesamt mal, ne, geht ja nicht nur um die AfD, insgesamt mal ausrechnen könnt, die Anteile im neu gewählten Rat auswirken auf die Jugendhilfeausschuss. Jendrik, ich wohne ja nicht in NRW. Ist ja kein Geheimnis. Ich arbeite in NRW und viel für NRW. Und ich gebe zu, mich hat's nicht schockiert. Ich habe so, ich glaube um 18.45 Uhr habe ich das erste Mal auf die Ergebnisse geguckt und dachte so, ja, das, also, vielleicht bin ich jetzt auch einfach nur zynisch geworden und dachte, das wird immer alles noch viel, viel schlimmer. Aber so richtig schockiert hat es mich nicht. Ich glaube, Teile von NRW sind jetzt auch ein bisschen aus ihrer, verzeiht mir das, Blase irgendwie rausgekommen. Also so dieser, bei uns kriegt die, hat die AfD keine Chance. Ja, doch. Also ich glaube, man muss sich das nochmal genauer anschauen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht in Essen. Also so richtig überrascht bin ich jetzt nicht.
Ich bin nicht überrascht über das Erstarken von der AfD oder ähnlichen Sachen. Das war total erwartbar, ist dann immer noch mal blau auf weiß. Tut auch trotzdem ein bisschen weh oder auch ein bisschen viel weh. Mich hat viel mehr überrascht, dass selbst in Stadtteilen in Essen, die im Essener Süden liegen, viele wissen das, A40, Äquator, alles im Süden ist irgendwie gut betucht. Viele Privilegien, die Menschen haben, die hier wohnen, eigentlich sehr SPD-Grün-lastig oder SPD-Grün dominiert. Da hat die AfD auch teilweise 1000 Stimmen, wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, wer hier in meiner Umgebung, wo eigentlich es hier gefühlt sehr wenig Probleme gibt, sehr verkürzt, das hat mich eher schockiert oder vor allem auch überrascht. Und da denke ich auch noch drüber nach. Mich hat überrascht, dass die Linken nicht so viel geholt haben, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Da hatte ich im Vorfeld das Gefühl, auch in Gesprächen, dass da mehr erwartet wurde, ob sie vielleicht an den Bundesschnitt ran, an ihre 10% oder ähnliches. Jetzt sind es doch nur 6 oder 7. Mich hat überrascht, und das hast du ja auch nochmal im Patch, Wahlpannen. Ich habe relativ früh schon gelesen, dass irgendwo falsche Wahlzettel verteilt wurden oder die Farbe falsch war, hier mal ein paar Stimmen fehlten und da mal. Und klar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, aber solche Sachen dürfen eigentlich einfach nicht passieren. Das ist wieder Wasser auf die Mühlen von rechten Kräften. Okay, wie geht das denn eigentlich? Ist einfach furchtbar ärgerlich. Und ich hoffe, dass das irgendwie noch gut geregelt wird.
Ja, nicht nur von den Rechten, vom genauso für das Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja,
okay. Die wir jetzt hier gar nicht erwähnt haben, weil sie irgendwie gefühlt keine Rolle mehr spielt. Weil da geht's ja immer um die Anfechtung von Wahlen. Ja. Insofern mal schauen, wie das weitergeht. Ja, Jendrik, das sind jetzt nur die vorläufigen Wahlergebnisse, knapp 4,5 Stunden, nachdem die Wahllokale geschlossen sind. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden sehen, es gab auch Cyberangriffe. Und man muss natürlich auch schauen, was das bedeutet, wenn Wahllokale oder Wahlvorstände ihre Zahlen nicht durch, was diese Pannen für Auswirkungen haben. Und natürlich, Friedrich Merz hat angekündigt, dass Konsequenzen gezogen werden im Bund, je nachdem, wie die Wahlergebnisse in NRW aussehen. Ich denke so, Entschuldigung. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Jetzt macht mal, also noch weiter nach rechts, liebe CDU. Das wollt ihr nicht. Oder vielleicht doch. Ich höre übrigens aber auch schon die ersten Stimmen aus ostdeutschen Bundesländern, die sagen, bevölkerungsreichstes Bundesland, NRW, alles tutti, aber auf uns guckt irgendwie niemand bei Kommunalwahlen, und das würde ich schon auch sagen. Also jetzt gucken alle nach NRW, auch weil Hendrik Wüst so eine Strahlkraft hat und es ist schwarz-grün, eine schwarz-grüne Landesregierung und so, klar. Deshalb würde ich sagen, wir zwei gehen jetzt hier raus aus unserem Podcast-Raum und ich putze mir jetzt die Zähne und gehe ins Bett. Ganz liebe Grüße nach Essen. Schön, dass wir uns nochmal kurz hier für diesen nächtlichen Wahlticker getroffen haben. Und ja, passt alle auf euch auf. Wir hören voneinander. Bis bald.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.